Meine sehr verehrten Damen und Herren, Goma ist in den letzten Wochen wieder in die Schlagzeilen geraten. Erneute Kämpfe zwischen Armee und Miliz im Osten der Demokratischen Republik Kongo führen zu Fluchtbewegungen und Leid. Die Bevölkerung lebt unter ständigen Bedrohungen. Es gibt starke Fluchtbewegungen in die Städte. Ihre Felder werden geplündert, es wird vergewaltigt, Kinder können nicht zur Schule gehen, werden als Kindersoldaten rekrutiert. Alles das sind Situationen, in denen unsere Partner arbeiten müssen im Ostkongo. Und die Ursachen dieses Konfliktes sind sehr vielfältig. Sie haben ethnische Natur, es geht um den Run auf Rohstoffe und viele andere historisch bedingte Gründe dazu. Im Ergebnis leiden die Menschen. Im Ergebnis leiden vor allen Dingen Frauen und Kinder, die am wenigsten diesem Wahnsinn entgegenzusetzen haben. Die Armee ist unfähig, Sicherheit herzustellen, und die 25.000 Blauhelme vor Ort sind es leider auch. In dieser Situation arbeiten unsere Partner in sehr schwierigen Bedingungen. Wir arbeiten dort zusammen mit mehreren protestantischen Kirchen, die sich alle zur Aufgabe gesetzt haben, diesem Wahnsinn etwas entgegenzusetzen, nämlich Bildung und Gesundheit. Die Kirchen unterhalten etwa 2/3 aller Schulen im Ostkongo. 160.000 Schüler gehen allein in die 500 Schulen der baptistischen Kirche um Goma herum. Und die Kinder, die dort in der Schule lernen, sind keine Kinder, die dann im Busch leben und kämpfen und als Kindersoldaten rekrutiert werden. Es gibt natürlich eine sehr junge Bevölkerung, und die Kirchen sagen, wir müssen diese junge Bevölkerung ausbilden, damit sie einen anderen Lebensstil kennenlernt, andere Perspektiven entwickeln kann, etwas lernt und am Aufbau des Landes mitwirken kann und auch andere Möglichkeiten hat, diesen Konflikt zu analysieren und nicht einfach so hineinschlittert. Wir haben einen jungen Mann getroffen, etwa 20-jährig, der uns erzählte, wie er mit 14 Jahren dabei war, wie sein Vater von Milizen ermordet wurde, wutentbrannt, versucht hat, den Vater zu rächen und so zu den Mai-Mai-Milizen kam, die ihm das Morden beigebracht haben, und er dann erstmal in der Ausbildung mehrere Wagen ausrauben musste und die Insassen dieser Wagen zu ermorden hatte oder sie bei lebendigem Leibe einzugraben hatte. Das sind Kinder, die in den Schulen unserer Partner arbeiten. Ganz schwierige Verhältnisse. Und unsere Partner haben sich auch entschieden, jenseits der Schule universitäre Ausbildung anzubieten. So bauen wir dort 2 Universitäten mit auf, an denen inzwischen 6.000 Studenten arbeiten und lernen. Menschen, die man braucht, um das Land mit aufzubauen. Eine große Arztausbildung findet statt in Bukavu, im Südkivu. Dort werden Fachärzte ausgebildet, die das Land dringend braucht. Es werden Lehrer ausgebildet, tausende von Lehrern, die auch versuchen, jenseits einer, ich sag mal, sehr traditionellen Pädagogik, die vom Frontalunterricht ausgeht, versucht, Schüler zu erstarken, dass sie einen mehr partizipativen Unterricht machen, in dem Schüler nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch lernen zu denken und selbstständig zu handeln. Wir haben das auch untersuchen lassen. Tatsächlich gibt es jenseits der Schule da erhebliche Auswirkungen. Diese Kinder, die in diesen Schulen sind, lernen zum Beispiel andere Formen des Umgangs in der Familie und der Konfliktbewältigung. Sie lernen anders, ihr Leben zu planen. Das heißt, wir versuchen zusammen mit unseren Partnern einfach Alternativen aufzubauen gegenüber Konflikt und diesem Wahnsinn des Krieges. Es kann natürlich nicht Aufgabe von Kirchen sein, einen Staat zu ersetzen, der nach unserer Vorstellung ja Gesundheitswesen und Schulwesen zur Verfügung stellen sollte. Insofern ist es eine zweite Aufgabe, auch politisch darauf hinzuwirken, dass Partner versuchen, bei der Regierung sicherzustellen, dass die Regierung ihre Aufgaben auch erfüllt. So sind beispielsweise Bischöfe und Mitarbeiter der Organisationen politisch aktiv. Der Bischof des Südkivus sitzt mit im Senat, versucht dort Politik zu beeinflussen. wenn man ihn schildern hört, wie das zugeht, dann weiß man, wie schwierig das ist. Es ist gar nicht einfach in einer eingeschworenen Elite, die auch gut daran partizipiert, dass dieses Land reich ist und Rohstoffe hat, dafür zu sorgen, dass die Mittel, die theoretisch und nach Gesetz auch den Schulen zustehen, auch bei den Schulen ankommen. Warum erzähle ich das? Ich war gerade im Kongo gewesen. Das ist eines der etwa 100 Länder, in denen wir arbeiten. Und es ist ein relativ typisches Beispiel dafür, wie wir arbeiten. In den 100 Ländern arbeiten wir nicht selber, sondern wir geben Mittel an unsere Partner, die dann Programme in eigener Verantwortung durchführen können und immer versuchen, an den aktuellen Problemen anzuknüpfen. Hier im Kongo ist das Problem halt Kinder und Jugendliche, die in großen Mengen vorhanden sind, die einen Großteil der Bevölkerung stellen und die Alternativen brauchen zu dem, was in der Situation gerade dort ist. Wir haben natürlich auch, das merkt man an diesem Beispiel Goma, immer auch mit politischen Problemen zu tun. Es geht nicht nur darum, dass man Menschen in ihrer konkreten Lebensführung Unterstützung zukommen lässt und ihnen hilft, sich auf eigene Füße zu stellen, sondern es geht auch immer darum, zu versuchen, Politik zu beeinflussen. Ich habe das gerade am Beispiel des Bischofs berichtet. Auch hier in Deutschland haben wir eine große Abteilung, die sich mit den politischen Fragen beschäftigt. Und hier am Standort Berlin haben wir natürlich dann auch relativ kurze Distanzen, um mit unserer Regierung ins Gespräch zu kommen und unsere Vorstellungen und unsere Erfahrungen aus dem, was wir in der Projektdurchführung in fast 100 Ländern gelernt haben, mit hineinzugeben in den politischen Dialog. Wir haben Wahlen im nächsten Monat. Es wird sich eine neue Bundesregierung formen. Wir haben uns natürlich auch überlegt, was wollen wir von der Bundesregierung. Wir sind im Gespräch mit Politikern und Parlamentariern. Einige Beispiele dazu. Agrarpolitik ist eines der Themen, die wir jetzt zunehmend mit Politikern diskutieren, weil wir immer wieder erleben, dass Agrarpolitik in den Ländern des Südens, Agrarpolitik, die von Deutschland und der EU in besonderem Maße gestaltet wird, immer wieder auch dazu führen, dass sie Armut eher verstärken, als dass sie sie verringern. Wenn wir Agrarprodukte in den Süden exportieren, dann führt das häufig dazu, dass lokale Märkte beispielsweise kaputt gemacht werden und Kleinbauern, die versuchen, sich dort einen Lebensunterhalt aufzubauen, nicht mehr marktfähig sind. Weiteres Thema im Themenbereich Agrarpolitik ist der große Streit, welche Art von Agrarpolitik brauchen wir denn in Zukunft? Wir haben eine Ernährungskrise. Vor einigen Jahren ist das sehr offensichtlich geworden, als beispielsweise in Mexiko viele Bauern auf die Straße gegangen sind und die auf diese Problematik aufmerksam gemacht haben. Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung. Wir werden über kurz oder lang auch ein Problem der Menge der Nahrungsmittel in der Welt haben, mit dem wir die wachsende Erdbevölkerung ernähren können. Sie können das tun, indem sie eine intensive, auch industrialisierte Agrarwirtschaft weltweit einführen. Damit erreichen sie aber leider nicht die Armen. Damit können sie zwar die Lebensmittel produzieren, die wir insgesamt brauchen, aber das tun wir heute schon und trotzdem haben wir ein Verteilungsproblem. 70% aller der Menschen, die arm sind, sind merkwürdigerweise Kleinbauern. Das heißt, es sind die Produzenten, die nicht satt werden. Wenn ich also Armut bekämpfen will, dann muss ich dahin gehen, wo die Armen sind und muss gucken, wie ich denen helfen kann. Das tue ich nicht, indem ich industrialisierte Landwirtschaft fördere, die natürlich die Nahrungsmittel herstellt, die man vielleicht braucht, die aber nicht denjenigen hilft, die arm sind. Und das ist unsere Aufgabe. Wir schauen immer hin, wie wirkt das auf die Menschen, die in Armut leben, das, was wir tun. Agrarpolitik ist eines der Themen. Konfliktprävention. Ich hatte gerade berichtet, in Goma stehen, nicht in Goma alleine, aber im ganzen Ostkongo stehen 25.000 Blauhelmsoldaten. Trotzdem ständig Schießereien, trotzdem Unsicherheit, Vergewaltigungen und so weiter. Das heißt, über militärische Mittel ist es auch im Ostkongo nicht gelungen, Frieden herzustellen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit ziviler Konfliktprävention deutlich mehr erreichen. dafür stehen wir ein und das ist das, was wir auch von der neuen Bundesregierung fordern. Wir möchten, dass die Konflikte schon im Keime behandelt werden und nicht erst dann, wenn sie ausgebrochen sind und man sich eigentlich nur noch zwischen die schießenden Parteien werfen kann. Übrigens etwas, was jetzt neuerdings im Kongo passieren soll. Die UN hat seit dem 1.6. ein robustes Mandat. Wir leben in einer Welt, die zunehmend, in der zunehmend deutlich wird, dass unsere Wirtschaftsweise nicht nachhaltig ist. Das wird spätestens dann deutlich, wenn man sich vorstellt, was in China und Indien passiert, wenn die unseren Lebensstandard haben. Wir wissen, das kann nicht funktionieren. Wir haben hier eine Diskussion über die Energiewende. Da geht es um die Energie, die wir brauchen. Was ist mit der Energie, die von den Armen gebraucht wird und auch von den armen Ländern? Wenn wir die alle mit konventioneller Energie versorgen wollten, würde das gar nicht gehen. Das heißt, wir brauchen eine große Transformation. Wir hatten im letzten Jahr die Rio Plus 20-Konferenz, eine heiße Diskussion mit viel Luft und wenig Ergebnissen. Aber eines der Ergebnisse ist, dass wir sogenannte Sustainable Development Goals haben wollen, also Entwicklungsziele, die eine nachhaltige Entwicklung möglich machen. Wir setzen uns dafür ein, dass es diese Sustainable Development Goals gibt, aber wir setzen uns auch dafür ein, dass sie verbunden werden mit den Millennium Development Goals, also den Zielen der Entwicklung, die 2000 zum Jahrtausendwechsel von den Regierungschefs miteinander besprochen wurden und die übrigens als Zielmarke 2015 haben und wir sind gerade dabei, das grandios zu verfehlen. Wir sind sehr dafür, dass wir die Ziele weiter aufrechterhalten, denn auch wenn ich sage, wir haben es grandios verfehlt, weil die Ziele natürlich nicht erfüllt sind, kann man aber sehen, wenn man sich anstrengt, dass wir auf dem Weg sind. Sie werden feststellen, dass einige der Ziele tatsächlich auch umgesetzt wurden, zum Beispiel im Bereich Armutsbekämpfung und Halbierung der Anzahl der Armen, aber andere Ziele im Gesundheitswesen sind noch nicht erfüllt. Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich anstrengt, kriegt man auch Ergebnisse. Und wir fordern weitere Anstrengungen. Wir fordern, dass diese Anstrengungen nicht nur im Süden passieren, sondern dass die auch hier bei uns passieren. Wir brauchen eine veränderte Wirtschafts- und Lebensweise, die große Transformation, sagen einige. Ich würde es ein wenig tiefer hängen im Wording, aber tatsächlich können wir es nicht mit ansehen, dass die Welt weiter auseinanderdriftet. Das BMZ, zu jeder Wahl ist wieder Gegenstand von Diskussionen. Braucht es das eigentlich noch? Und was ist eigentlich das Besondere daran? Und sollte man das nicht mit Auswärtigem Amt zusammenfügen? Das kennen wir, das passiert alle 4 Jahre, diese Diskussion. Wir gehen davon aus, dass sie auch dieses Jahr wieder losbricht. Inzwischen gibt es auch Stimmen, die sagen, man sollte es vielleicht mit dem Umweltministerium zusammenlegen. Auch keine dumme Idee. Wir glauben, es muss erhalten bleiben. Wir glauben, dass die Armen einen Sitz am Kabinett haben. Das BMZ ist das einzige Ressort, was die Stimme der Armen an den Kabinettstisch bringt. Das einzige Ressort, was sozusagen aus diesem Fokus heraus argumentiert und arbeitet. Wir brauchen aber auch ein Nachdenken darüber, wie der Zuschnitt eines zukünftigen Entwicklungsministeriums ist, denn wir wissen auch, dass es nicht mehr alleine Entwicklungsprobleme sind, sondern wir brauchen Kohärenz verschiedenster Politikbereiche. Ich habe gerade nur das Beispiel Agrarpolitik benannt, Fischereipolitik gehört dazu, Sicherheitspolitik, auswärtige Politik, viele Politikbereiche, die inzwischen international arbeiten und wir müssen eine Aufstellung in der Bundesregierung haben, die es möglich macht, immer die Auswirkungen auf die Entwicklungspolitik, auf die Armen in den verschiedenen Politikbereichen mit im Blick zu behalten. Alles, was die Bundesregierung tut, muss Armut bekämpfen und nicht Armut vergrößern. Der Kollege sagt es schon, dafür braucht es Mittel. Das 0,7%-Ziel, auch wenn wir ab und zu als Traumtänzer bezeichnet werden, halten wir weiterhin aufrecht. Unser Job ist es ja, Träume zu haben und sie versuchen zu verwirklichen. Und wir glauben, dass es diese 0,7% braucht. Übrigens ein Ziel, das durchaus erreichbar ist. Die evangelischen Kirchen haben per Gesetz eine Umlage von 1,5% ihrer Einkünfte, die sie Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellt. Wenn wir das können, kann der Staat das auch. Dankeschön.